Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern.
Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Und niemals vergessen, unserem kleinen, aber sehr feinen Geschichtspodcast über den ersten FC Union Berlin und seine Vorgänger oder Nebenvereine. Und ich begrüße erstmal hier in der Sendung Daniel, hallo.
Hallo.
Mein Name ist Sebastian und das ist eben der Podcast, in dem Daniel oder ich abwechselnd alle drei Wochen uns eine Geschichte aus der Geschichte dieses ersten FC Union Berlin erzählen. Und da gibt's wahnsinnig viel zu hören und vor allem zu erzählen. Und was, Daniel, habe ich dir denn letzte Woche erzählt?
Du hast mir vom sogenannten Schuhkrieg von Cottbus erzählt, was vielleicht ein bisschen martialischer klingt, als es wirklich war, aber was ein ganz gutes Beispiel dafür war, wie Fußball in der DDR manchmal so abgelaufen ist, vor allem wenn man Union war. Wie Union 1981 in der Aufstiegsrunde gegen Cottbus gespielt hat und es da allerlei Shenanigans gab, wie man so sagt.
Unregelmäßigkeiten. Ja, also Beschiss, um es mal so zu sagen. Aber da können wir vielleicht auch später nochmal zu, wie das halt vielleicht in anderen Spielen war. Das war halt, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, weil es auch eine Phase war, in der der erste FC Union Berlin so ein bisschen auf der Abschussliste des Ministers für Stadtsicherheit stand, aber dann doch nicht abgeschossen wurde.
Auch nicht abgeschossen wurde in dem Fall Cottbus oder Union. Ne?
Ja.
Ich habe gerade schon gesagt, dass es damals ja um Aufstiegsrundenspiele ging. Und wie es der Zufall so will, geht es darum heute auch, nämlich...
Ich bin sehr gespannt.
Ja, nämlich um welche, die wir auch schon mal erwähnt haben in dem Podcast hier und die relativ weit vorne in der Erinnerung sind, wenn es um das Thema geht. Die Folge, in der wir die schon mal angesprochen haben, war, und niemals vergessen, Folge 25 über Steffen Menze und seine Karriere bei Union und das geflügelte Wort Menze ist schuld. Und das begründete sich damals auf das Aufstiegsspiel gegen Osnabrück in Osnabrück, das Rückspiel damals in der Saison 1999-2000, also eine ganze Weile nach der Aufstiegsrunde, von der du letzte Woche erzählt hast, in der letzten Folge vielmehr. Und wie gesagt, wir haben da zwar schon mal ein bisschen über dieses Spiel gesprochen, aber es stellt sich raus, dass es über das Spiel vielleicht ja noch ein bisschen mehr zu sagen gibt, als nur, dass Steffen Menze damals einen Elfmeter verschossen hat. Und der Grund, warum ich mir das ein bisschen genauer anschauen wollte, war, dass man sich das genauer anschauen kann, weil nämlich die ARD netterweise das in Real Life dieses Spiels in ihre Mediathek gestellt hat, sodass man Gelegenheit hatte, sich dieses Spiel insgesamt anzuschauen. Und das habe ich gemacht und eigentlich, man kann ja mal ein bisschen drüber erzählen vielleicht, was man sich so gedacht hat, was für eine Geschichte man dann dabei findet. Meine Idee war nämlich eigentlich so, ich schaue mir jetzt das Spiel an und dann sage ich, ja, natürlich bleibt einem vor allem das Elfmeterschießen und der Elfmeter von Menze im Kopf und dass dann irgendein Osnabrücker getroffen hat und das dann Union verloren hat. Aber da gab es ja wahrscheinlich noch jede Menge andere Sachen, die irgendwie in diesem Spiel noch passiert sind. Und das wollte ich dann erzählen. Das Problem war nur, gab es nicht wirklich. Also ich habe mir dann das Spiel in seiner ganzen Glorie über 3 Stunden gestreckt angeguckt und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, so lange Fußball zu spielen und dabei weniger irgendwie markante Momente, zumindest was das Spiel an sich betrifft, entstehen zu lassen. Aber vielleicht liegt es ja auch so ein bisschen dran, wie diese Sorte Entscheidungsspiel immer so ablaufen, die ja selten wirklich spektakulär und irgendwie schön anzuschauen sind. Ist besonders, also wahrscheinlich irgendwie dann auch für niemanden, außer wenn man wirklich so ein Fetisch für Spannung und Leiden hat. Weil wenn man neutraler Zuschauer ist, der das nicht hat, dann reißt dann wahrscheinlich der Fußball wirklich nicht so vom Hocker. Und wenn man beteiligt ist, das haben wir auch in der jüngeren Vergangenheit erlebt, ist das ja durchaus stressig und anstrengend.
Darf ich ganz kurz einhaken dann, ja?
Ja.
Also das war ja das Aufstiegsspiel der beiden Regionalliga-Sieger,
genau,
in dem Fall Nord und Nordost, ne? Und ich war beim Hinspiel auch noch im Stadion damals und ich möchte sagen, es war auch das letzte Spiel, nach dessen Ausgang ich richtig Tränen im Auge hatte. Also nicht das Rückspiel dann, also nach diesem Elfmeterschießen. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wovon du jetzt erzählst, weil das Einzige, woran ich mich erinnere, war, dass, glaube ich, da Polizei und so ganz schön nah am Spielfeld war.
Genau, da kommen wir irgendwann später nochmal kurz drauf zu sprechen. Du hast es ja gerade schon gesagt, dass das Rückspiel war, das Hinspiel in Köpenick in der Wohlheide ging 1-1 aus. Und warum überhaupt diese Spiele stattgefunden haben, darüber haben wir auch in der Folge 25 von dem Podcast schon mal gesprochen, wo wir auch den seltsamen Modus erklärt haben, der irgendwie in der Regionalliga damals galt. Nur um das nochmal kurz zusammenzufassen, es gab 4 Staffeln und es gab eigentlich auch 4 Aufstiegsplätze, aber die waren nicht so offensichtlich verteilt, wie man das vielleicht denken könnte. Das hat irgendwie jede Staffel einen Sieger hat und dieser Sieger dann aufsteigt, sondern 2 Staffelsieger sind direkt aufgestiegen, die anderen beiden mussten gegeneinander spielen und der Verlierer davon, Spoiler, das war dann Union, musste dann nochmal in einer Relegation-Playoff-Runde gegen die zweiten aus den anderen beiden privilegierten Staffeln spielen. Und
Pfullendorf und links und rechts Aalen.
Genau. Das stellte sich dann raus, hat Union auch nicht geschafft, da aufzusteigen. Das war dann nochmal ein anderes Kapitel sozusagen in dieser ganzen Geschichte. Und du hast ja gerade schon gesagt, dass du damals schon aktiver Union-Fan warst.
Leider.
Ja, es geht mir persönlich ja nicht so. Also hätte da zwar theoretisch schon Fußballspiele verfolgen können, aber war noch nicht irgendwie auf Union fixiert. Und um trotzdem so ein bisschen einen Eindruck davon zu haben, wie das damals sich so angefühlt hat und so, habe ich mit jemand anderem gesprochen, der auch in Osnabrück dabei war, nämlich mit Hans Martin aus unserem Textilvergehen-Team. Und der hat mir ein bisschen was darüber erzählt, wie das damals so war. Und da werden wir immer mal reinhören. Und das würde ich gleich mal mit einem ersten Ton machen.
Das war, glaube ich, schon ein ziemlich anstrengendes erstes Spiel. Also das Hinspiel. Also nicht wirklich gut von uns. Man war auch einfach gewöhnt, mit 17 Punkten Vorsprung in der Regionalliga Meister geworden. Da hatte ich irgendwie ein bisschen mehr Selbstbewusstsein erwartet, glaube ich. Jörg Schwanke kann ich mich erinnern, der war im Hinspiel gesperrt, glaube ich, oder verletzt, ich weiß nicht genau, der hat danach sich beschwert, dass es keine gelbe Karte gegeben hätte. Auf Union-Seite im Hinspiel, dem fehlte das Feuer. Also war es so ein bisschen gemischt, aber irgendwie schon auch zuversichtlich aufgrund einfach der bisherigen extrem erfolgreichen Saison und andererseits natürlich auch ein bisschen angenervt davon, dass man als so deutlicher Meister nicht einfach direkt aufsteigt.
Genau, also das rekurriert ja nochmal kurz auf diesen merkwürdigen Modus für die Liga damals, der überhaupt eben diese Spiele notwendig gemacht hat. Und das erste Spiel war tatsächlich nicht besonders berühmt, aber zumindest hatte man das Gefühl, dass die Mannschaft grundsätzlich schon in der Lage wäre, so ein Spiel auch positiv zu gestalten. Und es gab eigentlich auch schon ein gewisses Maß an Optimismus dafür. Und das hat man auch gemerkt, wenn man dann so ein bisschen in das Spiel reingehört hat. Wenn man sich die Aufzeichnung, die wir natürlich verlinken werden, anhört, dann hört man auch ganz gut, dass Union da so stimmungsmäßig schon ganz gut dabei war und akustisch für mich zumindest in dem ganzen Spiel auch dominant war, was glaube ich nicht nur an der berühmten Platzierung der Mikros liegt, weil hin und wieder in den entsprechenden Momenten, wo das dann mal kurz anders war, da hört man dann auch die Osnabrück-Fans durchaus, aber für einen relativ großen Teil dieses Spiels hört man eben da vor allem sehr gut den relativ großen Union-Block. Und was einem auch immer wieder auffällt, wenn man so ein bisschen in der Zeit zurückgeht, was ja irgendwie auch die Idee des ganzen Podcasts ist, ist, was halt als normal hingenommen wird in einer gewissen Zeit und was nicht. Und in dem Fall war das zum Beispiel so, dass die diversen Pyro-Elemente, die ja vorkamen in beiden Blöcken, vor dem Spiel schon, bei Toren, nach dem Spiel, dass die nicht so waren, dass da irgendjemand was kommentiert hätte dazu, sondern das war halt einfach so und war dann auch keiner weiteren Erwähnung wert, offenbar. Zumindest bei den Kommentierenden, die da tätig waren. Gerd Gottlob ist es übrigens.
Vielleicht aber wichtig, Daniel, zu erwähnen, ist ja, dass diese Spiele ja nicht in der im ersten, wie das ja so schön heißt, also in der ARD übertragen wurden, sondern in den dritten Programm.
Genau, also in dem Fall beim NDR, also bei dem Heimsender sozusagen von Osnabrück, auf die Konstellation, in der es dann übertragen wurde, kommen wir nachher auch nochmal zurück. Was man vielleicht so ein bisschen zur Einstimmung nochmal machen kann, ist ja, sich anzuschauen, mit welcher Mannschaft Union eigentlich da so angetreten ist in diesem Spiel. Man kann das ja vielleicht einfach mal kurz durchgehen. Im Tor stand Kai Wehner, in der Abwehr haben gespielt Persich, Hertel, Ernemann. Dann der schon erwähnte Jörg Schwanke war überall im Mittelfeld zu finden. Zöfel und Nicol waren die Außenspieler. Im zentralen Mittelfeld Okeke, Keulow. Und vorne im Sturm nicht nur Steffen Menze, sondern auch Levente Boschik. Damals schockierende Personalie, weil der, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe, tatsächlich sein erstes Spiel in der Saison ausgerechnet eben in diesem Rückspiel gemacht hat, wurde als typische Vassiljev-Personalie damals vorgestellt. Georgi Vassiljev natürlich der Trainer von Union. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, ne, also gerade wenn man so ein bisschen die Namen sich jetzt vor Augen geführt hat oder vor Ohren, wie wurde eigentlich diese Mannschaft damals so gesehen, mit der Union damals in das Spiel gegangen ist und wie wurde die quasi eingeschätzt von den Fans auch? Und auch das habe ich Hans Martin gefragt. Können wir auch nochmal kurz reinhören.
Also sagen wir mal, wie sie wirklich gespielt haben, kann ich ja. Also da war mein Blick auf Fußball, glaube ich, noch ein ganz anderer. Ich kann dir sagen, wen ich mochte, das ist vielleicht das. Also ich weiß, dass Steffen Menzel einen ziemlich schweren Stand hatte bei den Fans. Ich glaube auch schon vorher und ich glaube auch bei mir. Da muss ich im Nachhinein viel Abbitte tun. Ich glaube, der kam häufig zu schlecht weg. Die ganze spätere Leidenszeit, also oder der ganze Spott, der später über ihn hereinbrach, der war ja, glaube ich, eher der begründete sich ja dann mit diesem Spiel. Der war aber dann, glaube ich, schon mit dann eher liebevoll. Jens Hertel war ein ganz fantastischer Spieler, der Libero damals noch, also Dreierkette, zentraler Mann in der Dreierkette, würde man heute wahrscheinlich sagen. Risto Keulow, glaube ich, einer meiner All-Time-Favorite-Union-Spieler, ein technisch starker, aber auch sehr, sehr, sehr kampfkräftiger bulgarischer Mittelfeldspieler. Jörg Schwanke war so ein, ja, der so, die für mich sehr, sehr doll die klischeehaften eisernen Tugenden verkörpert hat. Tom Persich, eine völlige Legende. Also so, das sind so, die mir zunächst einfallen. Ronny Nicol eigentlich auch ein super Spieler. Es war schon auch eine coole Mannschaft.
Genau, und damit kann man ja vielleicht so ein bisschen, also vielleicht der ein oder andere wird sich ja, die ein oder andere vielleicht auch dieses Spiel angucken, zumindest ein paar von den drei Stunden oder ein paar Minuten davon. Aber wenn man dann in das Spiel reingeht, dann entspricht das schon ungefähr dem, was Hans Martin da gerade gesagt hat, wie er sich daran erinnert hat, sowohl von der Herangehensweise von Union als auch von den Spielern her. Wir hatten ja vorhin schon gehört, dass Jörg Schwanke sich nach dem Hinspiel beschwert hatte, dass ruhig mal der ein oder andere Osnabrücker durch die Luft hätte fliegen sollen. Und zumindest diese Maßgabe setzt Union dann auch schnell um und das mit den gelben Karten auch. Nämlich gibt es dann in den ersten 5 Minuten schon 2 gelbe Karten gegen Schwanke und gegen Hertel. aber da würde ich gerne mal dazu sagen wollen, dass bei so Spielern wie Jörg Schwanke die Zweikampfstärke, die mit ihnen verbunden wird, ja gerne mal nur in Zweikampfhärte besteht und oft da nicht so viel anderes dabei ist bei ähnlichen Spielern. Was ich aber bei ihm gar nicht so fand, zumindest anhand dieses Spiels, was muss ich sagen, das einzige Jörg Schwanke-Spiel ist, was ich jetzt irgendwie über mehr als einzelne Ausschnitte gesehen hätte, mir schon auch aufgefallen, dass da auch viele einfach gut und clever geführte Zweikämpfe dabei sind und er wirklich auch ein zentraler Antreiber, nicht nur zentral auf dem Platz, sondern auch ein wirklich Dreh- und Angelpunkt für das Spiel von Union soweit das ein Dreh- und Angelpunkt hatte, weil es war wirklich ziemlich zerfahren und eigentlich gab es wenig relativ wenig gute spielerische Ansätze so richtig. Was man am ehesten noch als spielerisches Muster da erkennen konnte, war, dass Union gut klarkam, wenn Okeke Diagonalbälle nach links vorne gespielt hat, die dann Boschek ein paar Mal angenommen hat, von Menz ein paar Mal angenommen hat. Das war eigentlich so das Einzige, was mir in dem Spiel aufgefallen ist, als quasi wiederkehrendes Element von was funktioniert hat. Aber wie gesagt, einige von diesen Spielern, die Hans-Martin angesprochen hat gerade, haben eben individuell schon irgendwie gute Sachen gemacht. Und das war auch sowas, was mir aufgefallen ist, als ich dieses Spiel halt geguckt habe mit quasi dem, wie man jetzt an modernen Fußball gewöhnt ist. Es ist halt schon wirklich eine ganz andere Art, Fußball zu spielen, damals noch gewesen. Es gibt ja diesen Begriff Heldenfußball im Gegensatz zu irgendwie kollektiveren und mannschaftsgetriebeneren oder systemgetriebeneren Ansätzen. Und das würde ich auf das Spiel schon durchaus auch anwenden. Also man sieht wirklich, dass die ganzen Aktionen mehr von Einzelaktionen, einzelnen Elementen von einzelnen Spielern und einzelnen Qualitäten leben, als davon, dass irgendwie da eine Mannschaft ein wirklich kohärentes System hat. Zumindest diese beiden Mannschaften, die man da in diesem quasi Top-Duell der dritten Liga muss man sich ja immer noch mal vor Augen halten, ist jetzt nicht der absolute Top-Fußball.
Ach.
Ja, ich weiß, es kommt überraschend. Also es gibt dann schon gute Fußballer. Bei Osnabrück zum Beispiel hat in dem Spiel Daniel Thune, den man ja als Trainer jetzt mittlerweile von Osnabrück oder von Hamburg kennt, gefehlt, sodass da vielleicht auch ein bisschen spielerisches Potenzial noch ausgefallen ist. Aber es gibt eben nicht unbedingt so die vereinende Idee, diese guten Fußballer, die auch jetzt nicht auf jeder Position zu finden sind, was so das rein spielerische, technische angeht, die verbindet und so was zusammenfügt. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem gute Momente gibt, wie zum Beispiel das 1:0, das Union damals geschossen hat. Und da können wir vielleicht mal kurz in die Live-Reportage von damals reinhören.
Die erste gute Gelegenheit für die Berliner vor dem Tor von Uwe Brunn. Nicole, der Linksfuß oder Herr. Und da ist der Ball im Tor. 1:0, die Führung für den ersten FC Union Berlin.
War, wie gesagt, ein Freistoß von Jens Hertel, den er in die Torwartecke geschossen hat, halb hoch, also schon gut ausgeführt, auch clever gemacht von Ernemann, Daniel Ernemann, der vorher noch in der Mauer stand und dann da weggegangen ist und damit die Lücke in der Mauer aufgemacht hat. Aber man kann vielleicht auch sagen, ein Torwartfehler. Laut dem Moderator hat der Übertragung hat Jörg Schwanke auch vorher gesagt, dass besagter Brunn eine Schwachstelle von sei und damit ein großes Plus für Union. Stellte sich raus, das sind dann auch irgendwie Worte, die einen dann gerne mal einholen im Nachhinein. Und danach, mit diesem Tor hat sich natürlich die Ausgangslage für das Spiel schon mal stark verändert, weil aus dem 1:1 im Hinspiel ergab sich natürlich, dass Union irgendwie auf jeden Fall ein Tor schießen muss, weil bei 0:0 nach Europapokalregeln wäre natürlich Osnabrück aufgestiegen. Aber mit dem 1:0 liegt Union jetzt sogar vorne und ab da würde natürlich auch ein Unentschieden reichen, abgesehen von einem 1:1, bei dem es dann eventuell bleiben könnte und Verlängerung oder Elfmeterschießen gibt. Aber ab da hat Union zumindest was zu verteidigen und Osnabrück müsste eigentlich erstmal kommen. Und wenn Union ein zweites Tor machen würde, wäre das auf jeden Fall dann dank der Auswärtstorregeln ein großer Vorteil. Und das sieht man dem Spiel dann auch so ein bisschen an. Also Osnabrück ist vielleicht sogar ein bisschen öfter am Ball, aber bekommt wirklich spielerisch nicht besonders viel hin und so aus den Zweikämpfen heraus bestimmt Union eigentlich dann doch eher das Spiel. Hat aber kaum mehr Großchancen. Es gibt nur noch eine von Steffen Menze nach einem guten Ball von Okeke und einem schönen Pass von Boschek, der dann aber mit dem Abschluss so aus 10 Metern an Uwe Brunn scheitert. Und direkt danach springt noch Risto Keulow in Befreiungsschlag und blockt den fast ins gegnerische Tor. Aber das war es dann eigentlich auch schon fast mit Torannäherung. Auch ein zweiter Freistoß von Jens Hertel, der aus 35 Metern versucht, ins Tor zu schießen, bringt dann irgendwie keinen Erfolg. Auch, ne? Nicht ganz unerwartet. Und so dreht sich dann so langsam das Spiel und Union ist zwar irgendwie immer noch die bessere Mannschaft, aber eine wirklich stabile Kontrolle haben sie eben dann trotzdem nicht übers Spiel. Und Osnabrück hat dann ebenfalls mit einem Freistoß aus mittlerer Distanz, der nur ein paar Zentimeter vorbeigeht, nach einer halben Stunde die erste Chance. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt in dem Spiel. Und danach ist es wirklich ein relativ offener Abtausch von vielen Grätschen, vielen Fehlpässen, vielen langen Bällen, vielen Zweikämpfen, vielen Freistößen. So ein wirklicher Spielfluss kommt dann nicht auf. Aber trotzdem hat zumindest der Kommentator noch das Gefühl, dass Union da eigentlich ganz gut im Spiel ist und dann passiert aber das hier.
Ja, unterlaufen von Janja, keine Frage. 2 Minuten noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Die Berliner führen. Ohne großartig Chancen herausgespielt zu haben. Er hatte hier eine Menze. Das Tor fiel durch einen Freistoß. Und er war schon gut getreten. So ist es ja nun auch nicht. Aber insgesamt haben wir sehr wenig Torraumszenen gesehen in dieser ersten Halbzeit. Jetzt kommt eine dazu. Spork! Perfekt gespielt! Der Ausgleich! Durch Christian Klaassen, Guido Spork mit einem Solo über.
Oh. Entschuldigung.
Ja. Was willst du sagen,
Sebastian? Nee, einfach, das war nur kurz nochmal. Danke für die Erinnerung, Daniel.
Ja, Guido Spork mit einem Solo über viele Meter, nachdem Jens Hertel dann etwas leichtsinnigen Ball versucht hatte, auf Tom Persich zu spielen, der dann entsprechend abgefangen wurde von Spork, der dann den linken Flügel runtergelaufen ist und den in die Mitte gespielt hat für Klaassen, der dann getroffen hat. Was, wenn man sich diese Übertragung anschaut, auffällt, ist, dass es zu allen Gelegenheiten Interviews mit den Spielern gibt. Zum Beispiel in der Halbzeit, während die zurück aufs Spielfeld kommen, wird Kai Wiener, während er wirklich schon denkt, die pfeifen in 10 Sekunden an, ich sollte vielleicht mal ins Tor, noch kurz abgefangen und bekommt noch eine Frage gestellt. Es gibt in der Halbzeit auch ein Interview mit Georgi Vasiljev und da spricht er zum Beispiel auch an, ja, wie auch der Co-Trainer später nochmal in einem Interview, war halt ein Fehler von Jens Hertel, hätte er nicht so spielen sollen den Ball. Und das hat uns dann quasi den Vorteil, den wir uns erarbeitet hatten, wieder gekostet. Das war so die Zwischenaussage. Und zumindest ist sich Vasiljev dann sicher, dass eine Mannschaft mehr ins Risiko gehen wird müssen. Das ist aber nur begrenzt der Fall. Und dann gibt's neben diesen Interviews natürlich auch noch eine Halbzeitanalyse. Und da hat der NDR eine ziemlich lustige Idee gehabt, nämlich den Trainer von Osnabrück in der kommenden Saison als Experten sich an den Tisch zu holen.
Warte kurz, lass mich mal überlegen. Jürgen Gelsdorf?
Nee. Den Namen habe ich mir tatsächlich jetzt auch gerade nicht notiert. Ich glaube Latorca oder so. Jedenfalls niemand, der dann irgendwie noch mit einer größeren Karriere aufgefallen ist, wie der Name richtig ist. Schreiben wir natürlich auch in die Shownotes. Aber ist ja zumindest eine ganz lustige Konstellation, dass da gerade eben seine zukünftige Mannschaft spielt und sich mit vor oder auch schon tatsächlich entscheidet, in welcher Liga er die dann trainieren
darf ich kurz
wird.
Sagen, Daniel? Ja? Also Jürgen Gelsdorf hat von 2000 bis 2003 Osnabrück trainiert. Zumindest eine Chance, dass es vielleicht doch war.
Ah, also dann, also wie gesagt, weil ich mich jetzt für den Osnabrücker Teil ja nicht vornehmlich interessiert habe, kann es natürlich auch sein, dass sich an den Plänen dann vielleicht über den Sommer dann nochmal was geändert hat. Müssten wir.
Ja, oder er kam halt später, als sie gemerkt haben, war doch nicht so ein guter Trainer.
Das ist auch möglich. Der Trainer, den ich meinte, ist Michael Lokowski, der dann auch.
Ah, den kennt man doch.
Kennt man den? Also ich kannte den jedenfalls nicht.
Ja, der hat, glaube ich, sogar St. Pauli trainiert.
Okay. Mir ist er nur mit einer sehr typischen 90er-Jahre-Frisur, vielleicht auch schon 80er-Jahre eher aufgefallen, als er da so an dem Tisch stand. Wenn man auf die Manager-Geschichte, die Trainergeschichte von Osnabrück guckt, war er auch nur 2000 Trainer. Also das kann dann nicht so eine besonders lange
Aber er war zweimal bei seinem Pauli-Trainer.
Ja. Wer Osnabrück in dem Spiel trainiert hat, war ein gewisser Lothar Ganz, der früher auch Spieler bei Osnabrück war und eigentlich Geschäftsführer war, dann aber 2000 interimsmäßig das Traineramt übernehmen musste, nachdem die Mannschaft gegen Wolfgang Sitka quasi rebelliert hat. Wolfgang Sitka quasi aus dem Amt da gedrängt hat. Und wie gesagt, das war dann auch nur eine Interimslösung, während die Lösung für nach der Sommerpause dann schon bereitstand in besagtem Lukowski, der mir, wie gesagt, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Wer aber schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat und wer auch immer noch eine erfolgreiche Trainerkarriere hat, ist Carsten Heine. Und Carsten Heine war derjenige, der beim NDR als der für Union zuständige Experte da bereitstand und was gesagt hat. Und ich fand es ganz lustig, dass ich, als ich ihn dann so sein Halbzeitfazit habe sagen hören, mir einfach nur dachte, ja, genauso habe ich das Spiel auch gesehen. Und weil er das so schön auf den Punkt gebracht hat, hören wir uns auch das nochmal an.
Bis auf das Gegentor eben können Sie eigentlich zufrieden sein mit der Union-Mannschaft in der ersten Halbzeit, oder?
Na, auf jeden Fall, glaube ich, sieht man heute doch das wahre Gesicht von Union, die eigentlich von der ersten Minute hier viel aggressiver zu Werke gegangen sind. Nach Zweikampfführung viel entschlossener. Und über weite Strecken, insbesondere wenn über Okeke die Aktionen gestartet wurden, auch spielerisch versucht, Ansätze zu zeigen hier. Sie sind dann durch ein tolles Freistoßtor in Führung gegangen und haben für meine Begriffe dann gegen Ende der ersten Halbzeit etwas nachgelassen in der Konzentration, im Spiel an sich. Und für mich war eigentlich der Ausgleich fast folgerichtig.
Sie sagen selbst, eine ganz andere Mannschaft von Union heute. Liegt es auch daran, an diesen drei Umstellungen, die der Trainer ja vorgenommen hat? Er hat ja ganz schön umgekrempelt.
Sicherlich liegt es auch daran, aber das Sonntagsspiel war eigentlich nicht das Spiel von Union. Sie zeigen es heute, dass sie auch auswärts sich nicht verstecken, dass sie hier viel selbstbewusster auftreten als zu Hause. Und man merkt es ja selbst an den Fans, die hier heute viel lautstärker zu hören sind als in der Wuhlheide am Sonntag.
Da hatte ich jetzt natürlich den Vergleich nicht, aber zumindest der Auftritt in Osnabrück war durchaus akustisch interessant, imposant, wollte ich sagen. Interessant war ein bisschen, was dann dabei so an Anführungsrufen zu hören war. Nämlich einerseits viele Sachen, die man auch von heute noch kennt und wo ich eher vielleicht so ein bisschen, als jemand, der eben noch nicht seit 85 Jahren zur Union geht, ein bisschen überrascht war, dass die in derselben Form damals schon vorkamen. So die ein oder andere Schalala-Version, das und alle beim ersten FC Union Berlin gab es damals irgendwie noch nicht. Jedenfalls haben es nicht genug Leute mitgemacht, dass man es gehört hätte, während man die Gesänge insgesamt schon ganz gut verstanden hat. Und was ich dann noch interessant fand, waren so ein paar Sachen, die damals noch gerufen wurden und gesungen, die später nicht so mehr etabliert waren und die ich aus meiner Zeit bei Union nicht kenne. Nämlich einerseits Rufe von Ost-Ost-Ost-Berlin. Ich weiß nicht, wann das aufgehört hat. War damals jedenfalls noch in einigen Phasen in dem Spiel zu merken, was vielleicht auch dazu beigetragen haben könnte, dass der Präsident von Osnabrück dann nach dem Spiel Union eine gute Heimreise nach Ost-Berlin gewünscht hat, wo er dann von den Vertretern von Union darauf hingewiesen wurde, dass Ost-Berlin in der Form nicht mehr gibt, sondern man schon irgendwie nach Berlin insgesamt zurückfährt. Was mir auch noch aufgefallen ist bei den Anfangsrufen, ist, dass mittendrin im Spiel nur zu Hertha gehen wir nicht gesungen wurde. Fand ich ein bisschen
auch damals schon?
Ja, fand ich ein bisschen seltsam, weil es war ja auch jetzt nicht so, dass Hertha damals in der zweiten Liga gespielt hatte, sodass man irgendwie da jetzt
auf. Ja, man hatte schon eine Konkurrenz zu den Hertha-Amateuren. Ja. Also ich erinnere mich ja an ein paar Duelle, aber sonst, ja. Okay, gut.
Also irgendwie Derbys mit der ersten Mannschaft von Hertha standen da jetzt nicht im Raum, deswegen fand ich das ganz bemerkenswert. Und was mir noch aufgefallen ist, gegen Ende des Spiels gab es dieses Siegrufen, was wir kennen davon, dass man das nach dem Spiel manchmal macht, um quasi gewonnene Spiele zu feiern. Dass es das da auch im Spiel quasi als Versprechen oder Wunsch oder Anforderung gab und nicht nur als Feier von einem gewonnenen Spiel, das ist ja, wie wir wissen, in dem an dem Abend auch nicht gab in Osnabrück. Das waren so ein paar Sachen, die mir zu der Atmosphäre, die Union da veranstaltet hat, noch aufgefallen sind. Zu einem anderen Aspekt kommen wir dann auch später nochmal, wenn wir uns dem weiteren Verlauf dieses Spiels zuwenden. Wie gesagt, wirklich spannende spielerische Momente gab es dann nicht mehr. Es gab von dem ganzen Spiel eigentlich nur eine Szene, die mir wirklich in guter Erinnerung geblieben ist, was irgendwie das Fußballerische an sich angeht, wo ich auch nochmal drauf zurückkomme, dass Hans Martin ja vorhin schon gesagt hat, dass Risto Keulow einer seiner Lieblingsspieler war, als jemand, der technisch wirklich gut war und gut Fußball spielen konnte. Da gab es nämlich den mit Abstand besten Moment in dem Spiel, fand ich, wie er sich einmal vor einer typischen 90er-Jahre-Grätsche weggedreht hat und den Osnabrücker dann ins Leere hat grätschen lassen und wieder selber quasi sich in offenem Raum aufgedreht hat. Das fällt einem aber halt in diesem Spiel auch schon sehr, sehr deutlich auf, wenn sowas mal passiert, weil es war nämlich wirklich eher selten, sodass dann der Kommentator, den wir ja vorhin schon mal gehört haben, in der 80. Minute zu diesem Zwischenfazit hier kam.
Das Spiel ist schwach, aber das Spiel ist spannend. 1:1 im Rückspiel des Duells um den Aufstieg in die zweite Liga zwischen dem Meister der Regionalliga Nordost und dem Meister der Regionalliga Nord. Man merkt den 22 Akteuren und natürlich denen am Rand an, wie viel hier auf dem Spiel steht. Endlich raus aus der dritten Liga für Mannschaften, die so weit mit oben stehen und die durchaus zweitligatauglich sind. Vom Sportlichen her, aber viele halt auch schon vom Umfeld her, vom Stadion her.
Aber vom Fußballerischen an sich konnte man sich zumindest in dem Spiel nicht so ganz davon überzeugen. Auch wenn der Kommentator und diverse andere Beteiligte öfter gesagt haben, dass beide Mannschaften in dem Spiel sicherlich nicht gezeigt haben, wozu sie fußballerisch in der Lage sind. Offenbar hatten die in den Spielen, in denen sie ja ihre jeweiligen Ligen unterschiedlich souverän gewonnen haben, durchaus ein bisschen mehr spielerisches Esprit gezeigt. Aber Esprit gibt es in dem Spiel wirklich sehr wenig. Es gibt dann noch ein paar interessante Szenen, aber die eine ist, dass nach 83 Minuten, kurz nachdem dieses Zwischenfazit hier gezogen wurde, Jörg Schwanke ausgewechselt werden muss, weil nämlich ein Osnabrücker Risto Keulow über den Haufen läuft und dann selber in Stolpern kommt und in Schwanke fällt, ihn am Schienbein trifft, sodass seine Verletzung, wegen der er das Hinspiel schon verpasst hat, wieder aufreißt und er dann ausgewechselt werden muss. Er wird dann auf den Trage gesetzt und wird vom Feld getragen und das ist noch ein Moment, der zumindest Hans Martin, wie er mir erzählt hat, sehr in Erinnerung geblieben ist, wie Jörg Schwanke dann dem Auswärtsblock noch eine Daumen-Hoch-Geste entgegenbringt und irgendwie noch Zuversicht ausstrahlt, aber eben dann selber nicht mehr eingreifen kann in der Verlängerung und im Elfmeterschießen. Dann gibt es noch eine Szene, wo ein Osnabrücker Zuschauer einen Treffer landet, indem er Michael Zechner, der zwischendurch eingewechselt wurde, einen Ball zurückwirft, der ins Ausgegangen ist und Zechner dabei am Kopf trifft, was für große Heiterkeit im ganzen Stadion sorgt. Und eine ganz interessante Szene ist, dass bei derselben Szene ein Fotograf, der irgendwie nah am Spielfeld saß und der ein Union-Trikot trägt, dieser Fotograf wird dann noch aus dem Innenraum geschickt. Aber dass man sich auf solche Szenen dann quasi noch konzentriert, zeigt eben, dass fußballerisch in der Zeit bis zum Elfmeterschießen wirklich nicht besonders viel passiert ist. Es gibt aber noch eine Aufregerszene, nämlich bekommt Daniel Ernemann eine gelb-rote Karte in der 113. Minute, also wir sind dann schon in der Verlängerung, für einen Foul, wie es halt auch sehr typisch für diese Zeit ist und wie man es heute, glaube ich, echt, wenn man nicht gerade der Wolfsburg-Spieler der da neulich mit aufgefallen ist, echt nicht mehr so oft sieht. Also wirklich ein heftiges, eingesprungenes Foul, wofür er dann seine zweite gelbe Karte bekommt. Und weil das so in der Ecke um die rum der Union-Block liegt, passiert, gibt es tatsächlich ein bisschen Aufregung und der Kommentator sagt, dass an der Stelle auch von irgendwoher in einen der Zuschauerblöcke eine Rakete geschossen wird oder ein Böller und ein Union-Fan wird dann von der Polizei, die irgendwie das ganze Spiel über so entweder neben dem Spielfeld steht oder an der Bande sitzt, wird dann ein Union-Fan aus dem Block relativ schnell rausisoliert und abgeführt von der Polizei. Habe ich mich ein bisschen gefragt, wie das genau funktioniert hat, dass eben derjenige da so schnell gefunden wird. Aber offenbar war das möglich. Das ist jedenfalls eine Szene, die nochmal ein bisschen Aufregung bringt. Kurz danach gibt's erledigt sich dann die Überzahl für Union, weil ein Osnabrücker nach einem Schlag bei einer, ich glaube fast schon bei dem anschließenden Freistoß oder jedenfalls nur ganz kurz danach für einen Schlag gegen Jens Hertel auch vom Platz gestellt wird. Aber es gibt eben wirklich ganz wenig Fußball. Und wenn man sich jetzt denkt, irgendwie Raketen im Block geschossen, das klingt ja nach relativ aufgeheizter und animoser Stimmung. War das auch was, wonach ich Hans Martin gefragt habe? Und er hat da eigentlich ein bisschen andere Erinnerungen.
Ich stand da so ein bisschen, also der Gästeblock war von Spielfeldseite geschaut auf der rechten Seite der Hintertortribüne. Und ich stand sozusagen eher mittig, wo es sich dann langsam in Richtung neutraler Bereich oder Heimfanbereich ging und neben mir standen auch, also irgendwie kamen wir ins Gespräch mit Osnabrück an, die neben uns standen, mit denen haben wir das Spiel dann auch zu Ende geguckt. Und da war, glaube ich, bei allen so, oder bei ganz vielen zumindest, so die grundsätzliche Stimmung, ach so eine Scheiße, eigentlich hättet ihr es genauso verdient, ohne Mist. Ich meine, zwei Spiele, am Ende brauchten wir 10 Schützen auf jeder Seite, damit endlich ausgekugelt wird, welcher von den beiden Meistern aufsteigen darf. Und die hatten eben genauso das Gefühl, dass es total ungerecht und irrsinnig ist, dass es da keinen direkten Aufstieg gibt. Und da gab es, glaube ich, viel, das ist natürlich relativ wohlfair, wenn du es gerade geschafft hast, aber da war viel so auch, ja, so ein Mitgefühl oder Solidarisierung ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber durchaus ein gemeinsames Verständnis für die Beschissenheit der Dinge sozusagen. Und sie sind halt durchgekommen, aber eben auch wirklich knapper geht's ja nun kaum und wir eben nicht und uns einte das Unverständnis über diese Aufstiegsregelung. Das war irgendwie für mich durchaus, und deswegen ist tatsächlich diese Auswärtsfahrt für mich immer noch eher positiv besetzt, auch wenn das Ergebnis natürlich eher doof war, aber ich fand die Stimmung da eigentlich meistenteils irgendwie sehr angenehm und denke, tatsächlich habe ich seitdem auch irgendwie Sympathie für den VfL Osnabrück und freue mich, wenn die in die zweite Liga aufsteigen oder sowas. Also das ist so, und fahre da auch weiterhin gern hin. Das Stadion ist eigentlich auch ganz hübsch.
Aber beim Sportlichen kann es natürlich nicht so schiedlich-friedlich ausgehen, sondern nach ganz wenig Fußball eben in der Verlängerung kommt es dann zu diesem Elfmeterschießen, wo der erste Schütze von Osnabrück gleich mal so schießt, dass man den vielleicht schon halten könnte, aber Calvino das nicht schafft und wo Michael Zechner gleich den ersten Elfmeter von Union verschießt, sodass Osnabrück dann sofort erstmal eigentlich im Vorteil ist. Aber da es plötzlich dann trotzdem nochmal wendet, nämlich gelingt es dann zwar den kommenden Osnabrück-Schützen eigentlich ziemlich sicher, ihre Elfmeter zu verwandeln. Für Union treffen Balczarek und Preik Seites eigentlich auch relativ sicher. Auch Ronny Nicol schießt seinen Elfmeter ruhig und überlegt ins Tor. Aber dann Janjak, der Stürmer von Osnabrück, der trifft den Pfosten und Christo Keulow mit einem sehr, sehr glücklichen Elfmeter, der irgendwie sehr schlecht geschossen eigentlich ist und ganz glücklich unter dem Torwart von Osnabrück durchrutscht. Also wenn man den Elfmeter sieht, denkt man jetzt noch nicht, dass Uwe Brunn gleich zum Helden dieses Elfmeterschießens werden wird. Aber dann passiert eben das hier.
Diese Brüder spielen ihre Elfmeter, schießen ihre Elfmeter so, wie sie sich es vorstellen. Und bislang die Keeper ohne Chance. Einmal, wie gesagt, Uwe Brunn. Uwe Hartenberger. Der 9. Elfmeterschütze für den VfL Osnabrück, Uwe Hartenberger. Gehalten! Kai Wehner hält den Elfmeter von Uwe Hartenberger. Sie wollen schon jubeln, die Spieler, aber das ist noch ein Schritt zu früh. Sie wollen ihren Torhüter beglückwünschen. Jetzt kommt es darauf an. Jetzt kommt Steffen Menzel.
Oh.
Und wenn er trifft, ist Union Berlin in der zweiten Liga. Steffen Menzel, 13 Tore in der Regionalliga. Ist das hier sein wichtigstes? Nein, das gibt's doch nicht! Uwe Brunn hält auch den. Es ist ein unglaubliches Elfmeterschießen. Ein unglaubliches Elfmeterschießen, aber mittlerweile auch stark gehalten. Auch eine sehr freizügige Auslegung hier des Ordnungsdienstes. Nicht nur noch Spieler sind hier auf dem Feld, sondern Polizeibeamte, einige Fans. Also die Ordnung ist so ein wenig dahin. Und jetzt das Duell Torwart gegen Torwart. Uwe Brunn mit links gegen Wehner. Man sieht, dass er das nicht alle Tage tut, aber man sieht, dass er es nicht das erste Mal tut. Der 10. Schütze bringt den VfL Osnabrück mit 9:8 in Führung. Und jetzt geht es andersrum. Wehner gegen Brunn. Ist das verrückt hier? Gehalten! Osnabrück ist in der zweiten Liga. Union Berlin muss noch in die Relegation. Was für ein Jubel. Uwe Brunn.
Ja, Uwe Brunn. Hm. Nachdem das Spiel für ihn denkbar schlecht begonnen hatte, ist er dann am Ende tatsächlich nicht nur der den Elfmeter von Kai Wehner, der sehr zentral geschossen ist, der wirklich nicht so gut kommt, hält, sondern auch derjenige, der eigentlich auch mit einem ziemlich schlechten Schuss, so rein technisch gesehen, also der Reporter sagt ja, man sieht, dass er das nicht alle Tage tut, aber auch nicht das erste Mal. Da habe ich mich gefragt, was er damit meint, also gegen den Fußball treten oder den...
halt. Oh Gott, das waren wirklich noch andere Zeiten, Daniel.
Ja, das ist wirklich unverkennbar. Auch die Nervosität, die in jedem Moment, wo der Torwart irgendwie mal mit dem Fuß an den Ball kommt, zu spüren ist. Uwe Brunn hat sich offenbar in der Presse auch beschwert darüber, dass er von den Unionern unter Druck gesetzt wurde im Hinspiel. Das hat ihm nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie bedrängt werden im eigentlichen Sinne oder tatsächlich eher so ein bisschen Anflüge von Pressing, die man in ein paar Situationen irgendwie schon mal gesehen hat, wenn auch ziemlich individuell von Boschek und von Menzel oder nur von den beiden und sehr getrennt vom Rest der Mannschaft. Aber das meinte. Aber am Ende sind das wirklich nicht die entscheidenden Faktoren in dem Spiel.
Nein, der entscheidende Faktor ist einfach, dass Steffen Menzel diesen Elfer nicht reingemacht hat und damit Union auf jeden Fall das Heimspielrecht im DFB-Pokal in der nächsten Saison sichert. Das ist ja die Quintessenz.
Ja, denn Union steigt eben nicht auf. Hans Martin hat mir eben gehört, dass er gesagt hat, dass das Spiel in Osnabrück noch gar nicht so ganz so niederschmetternd war, wie du es, glaube ich, auch in Erinnerung hattest, sondern dass es eben dann noch das mit Aalen gab und wie dann so, mit welchem Gefühl man dahin gegangen ist, hat er mir auch noch erzählt.
Das für mich ja viel, viel traumatischere Spiel war ja, dass dann, weiß nicht, glaube ich, eine Woche später oder 10 Tage später in Aalen, also bei dieser Trostrunde,
ja,
wo es dann endgültig vergeigt wurde und unentschieden gereicht hätte, war wirklich eine meiner schlimmsten Auswärtsfahrten ever. Grauenvoller Gästeblock, schlimme Stadt, alles schrecklich. Und da auf der Rückfahrt waren wir, glaube ich, alle extrem niedergeschlagen.
Und
darf ich kurz was sagen? Da hat er natürlich das Heimspiel gegen Pfullendorf komplett übergangen. Das Union ja gewonnen hatte.
3-2-1.
Und ich erinnere mich noch an das Programm von damals. Da war so ein Wikinger-Schiff drauf. Vorne. Ja.
Ja, aber zu dem Spiel in Aalen, also ich meine, dass die ganze Folge jetzt war ja schon so ein bisschen ein Aufarbeiten von einer schwierigen Episode. Aber dazu dieses Spiel in Aalen mir auch nochmal anzugucken und darüber noch leider länger zu sprechen, das würde selbst ich jetzt nicht machen wollen.
Nee, machen wir nicht. Ich glaube, Union hat geführt und dann 2-1 verloren. Ich kann dir sagen, ich war zum damaligen Zeitpunkt schon nicht mehr in Deutschland, sondern wollte zur Europameisterschaft in die Niederlande und habe dort an irgendeinem Kiosk bei der Bild in irgendwie so 5 Zeilen Nachricht von diesem Ergebnis gehört. Ich habe ja noch nicht so viel mit Internet damals.
Ja, und 5 Zeilen ist, glaube ich, irgendwie dann auch alles, was dieses Spiel verdient, während das in Osnabrück zumindest noch ein paar Geschichten hatten. Und eine Geschichte, die aus diesem Elfmeterschießen noch stammt und die vielleicht dazu beigetragen hat, dass du vorhin so gestöhnt hast, als der Name Guido Spork erwähnt wurde. Die habe ich vorhin noch vergessen, als ich das sagen wollte. Nämlich, nachdem Spork seinen Elfmeter getroffen hat, der vorletzte von Osnabrück, die nicht der Torwart waren, war, da gab es dann nämlich noch eine Konfrontation mit den Union-Fans zwischen Guido Spork und dem Block, der eben derjenige war, der direkt hinter dem Tor war. Also ist ja auch eine ganz interessante Entscheidung, dass man dieses Tor, dieses Elfmeterschießen auf den Auswärtsblock quasi gemacht hat, vor dem Auswärtsblock. Und da kam es offenbar auch dazu, dass Guido Spork dem Union-Fans einen Stinkefinger gezeigt hat, was man in der Aufzeichnung nicht
so sieht. Zu Guido Spork,
ja. Was aber logischerweise alle, die da waren, gesehen haben und was auch nicht in Zweifel steht. Und Jahre später ist ja dann Guido Spork zur Union gewechselt und es hat trotzdem irgendwie noch sein Verhältnis zu den Fans belastet. Glaubt man gar nicht, aber war so. Und es gibt einen ganz lustigen Artikel aus der Berliner Zeitung von 2007, als Spork dann zur Union kam, wo steht, das Elfer-Drama von Osnabrück verfolgt Spork bis heute als Überschrift. Also würde sagen, es hat Union irgendwie mehr verfolgt als Guido Spork vermutlich. Und wo dann ein Paragraph in diesem Artikel ist, dann zeigt Guido menschliche Größe und ringt sich zu einer Entschuldigung durch. Ich möchte jene Union-Fans, die mir das immer noch übel nehmen, ehrlich um Verzeihung bitten. Das war nicht korrekt, aber es waren viele Emotionen im Spiel. Unsere Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Das klingt aber schon eher, auch wenn da die BZ von menschlicher Größe spricht, klingt für mich eher so nach einer Non-Apology, also eher sich dafür entschuldigen, dass man, dass die anderen einem das übel nehmen und nicht dafür, dass man das gemacht hat. Und ich kann Guido Spork auch nicht ganz abnehmen, wenn er sagt, dass ihn das wirklich noch in der Form verfolgt, dass manchmal schlafe ich schlecht, habe regelrechte Albträume.
Guido Spork?
Also vielleicht hat er Albträume, aber ich glaube, es würde mich ein bisschen wundern, wenn die wirklich von dieser Episode stammen oder handeln würden.
Okay, wir kommen ja dann irgendwann vielleicht nochmal im Laufe dieses Podcastes, also gibt es ja noch viele Episoden und Geschichten aus der Geschichte von Union, zu einem Tankstellenbesuch von Guido Spork und da können wir ja vielleicht ein bisschen mehr über ihn erzählen. Ich sag nur so viel, gehört zu der Kategorie Spieler, bei der man froh ist, wenn er in der eigenen Mannschaft ist und nicht beim Gegner.
Ja, das galt auf jeden Fall auch für dieses Spiel. Und damit würde ich auch die Geschichte dieses wieder mal verpassten Aufstiegs in diesen 90ern, 2000ern beenden. Wie gesagt, es hat ja dann doch ein Jahr später geklappt, auch wenn man das in dem Moment vielleicht nicht geklappt hat, dass das dann so schnell geht. Aber das hat Union eben dann ganz gut hingekriegt, trotz einiger Abgänge. Zum Beispiel ist Jörg Schwanke zu LR Aalen gewechselt, die dann ja der Gegner in der Relegation waren. Mhm. Trotzdem hat Union es eben geschafft, eine Mannschaft zusammenzustellen, die dann im folgenden Jahr ja eine der besten Saisons der Vereinsgeschichte gespielt hat.
Und vor allem diesen wirklich bescheuerten Mythos von den Unaufsteigbaren, der ja auch mit diesem Relegationsspiel und dieser Kulmination in diesem wirklich absurden Elfmeterschießen ja nochmal so einen Höhepunkt hatte, dann endlich auch beseitigt hat. Also damit, also mit der Folgesaison wurde das unaufsteigbar absolut beerdigt, kam nie wieder vor und bin auch ehrlich gesagt unfassbar froh, dass das so ist. Hätte noch eine kurze Anekdote hinten raus. Es ist ja nicht nur aus unserem Podcast-Team Heinz Martin in Osnabrück gewesen, sondern auch Gero, aber Gero war damals nicht beim Spiel, als Union in Osnabrück spielte.
Ja. Genauso gut. Wie er auch lange nicht im Podcast war. Ne?
Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Dann wollen wir zum Feedback-Hinweisblock kommen. Wenn ihr Feedback habt zu diesem Podcast, dann könnt ihr natürlich Kommentare schreiben unter die Episode oder ihr geht auf Twitter und schreibt an @unv_podcast oder ihr schickt uns eine E-Mail an Daniel oder Sebastian @und-niemals-vergessen-podcast.de. Ihr könnt uns bei Twitter auch direkt schreiben. Dort heiße ich saumselig Daniel @da_Rosbach Und wenn ihr Hinweise habt, da freue ich mich immer sehr, Daniel, du dich sicher auch, dann bitte direkt an uns und nicht irgendwie an so die an den Account, den alle lesen können, damit das auch eine Überraschung für die andere Person bleibt. Und ich muss mal sagen, ich habe so einen Hinweis bekommen, den ich unbedingt machen möchte. Kann jetzt kurz sagen, dass das erstmal noch nicht so ist, weil die das Zeitschriftenarchiv für die Berliner Zeitungen und Zeitschriften immer noch geschlossen ist, pandemiebedingt. Und deswegen muss ich da mal einmal Aufschub, weil da muss ich unbedingt hin für diese eine Geschichte, weil da gab es noch einen Pionierauftrag für mich, den ich da zu erledigen habe. Und den wollte ich auch erledigen. Deswegen vielleicht dann in 8 oder 9 Wochen. Irgendwann danach gibt es dann halt die Episode, die ich eigentlich fürs nächste Mal schon versprochen hatte.
Ja, ich bin in jedem Fall gespannt, was dann dabei rauskommt. Und ja, möchte das einmal streichen. Hinweise sind immer sehr herzlich willkommen. Und auch wenn ihr irgendwelche interessanten Materialien habt, irgendwie alte Dokumente oder so, wo ihr denkt, könnte man vielleicht Geschichten draus spinnen oder die mit Geschichten verbinden, dann freuen wir uns da immer über Hinweise.
Genau. Und ansonsten natürlich, was man immer so sagt, ne, bewertet unseren Podcast, wo ihr ihn bewerten könnt, empfehlt ihn anderen Unionerinnen und Unionern zum Anhören, freuen wir uns auch drüber und wirklich schreibt uns, da freuen wir uns auch. Auch mit Kritik. Und jetzt vielleicht noch mal kurz als Nachklapp zur letzten Sendung. Ich habe nichts gegen Frankfurt Oder.
Ja, sagst du jetzt. Naja.
Das war jetzt eine bessere Entschuldigung als die von Guido Spork.
Das gebe ich dir.
Ich werde demnächst einfach auch nach Frankfurt Oder fahren. Und dann mache ich Fotos von und dann werdet ihr sehen, dass ich auch in dieser Stadt mich ganz normal aufhalten kann, wie ich mich in anderen Städten aufhalten kann.
Ja. Zum Beispiel Aalen oder so.
Da war ich nie, zum Glück. Ich war nur in Aalen mit AA, nicht mit AH. Ganz wichtig. Gut. Dann würde ich sagen,
sind wir, glaube ich, wirklich am Ende angekommen.
Genau. Dann und bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
Ciao.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.